Es gibt wieder Eishockey. Jeden Tag. Wer hätte das gedacht? Unser Thema heute ist natürlich der Magenta Cup. Alle Teams haben gespielt. München war heute schon zum zweiten Mal dabei und hat gegen Schwenningen gespielt. Die einzelnen Spiele gehen wir jetzt nochmal in Ruhe durch. Aber das mache ich natürlich zum Glück wieder nicht alleine. An meiner Seite begrüße ich den Helmut aus München.
Servus, hallo.
Und natürlich den Roman aus Bern.
Hallo.
Auf Roman müssen wir ein wenig Rücksicht nehmen, denn der SC Bern hat gestern erneut verloren. Die fünfte Niederlage in Folge. Richtig, Roman?
Ja, ist richtig.
Ja, wir fühlen da wirklich mit dir, aber da muss jetzt echt was passieren, Roman.
Ja, ich hoffe es, ja. Dienstag ist die nächste Chance und ich hoffe das Beste jetzt mal.
Wir sind in Gedanken sind wir auf jeden Fall bei euch.
Das freut mich.
Zunächst wollen wir aber sagen, dass wir wieder jede Menge E-Mails von euch bekommen haben. Das ist echt toll, dass ihr mit den Fragen zu uns kommt. Und wir fangen da einfach mal an mit der ersten Frage, die da lautet: Hat Dominik Kahun jetzt einen Vertrag in München oder in Edmonton? Und da gebe ich mal das Mikrofon weiter an Helmut, unseren NHL-Experten. Helmut, kannst du uns was dazu sagen?
Also einen Vertrag hat er natürlich in Edmonton. Den hat er jetzt unterschrieben gehabt vor einem Monat oder so, ist aber jetzt quasi ausgeliehen nach München. Ich weiß nicht, ob man es als Laie direkt bezeichnen kann, aber sobald die NHL-Saison allerdings angeht und die ist ja für Januar angesetzt, ne, wird er wieder zu den Edmonton Oilers gehen. Und das ist ja bei Michaelis und Bergmann ähnlich, haben ja auch Verträge in der NHL und die wurden eben für den Magenta Sport Cup ausgeliehen. Also spielen jetzt den Magenta Sport Cup mit und vielleicht ja noch das eine oder andere DL-Spiel, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich schätze mal, wenn man im Januar mit der NHL beginnen möchte, dann benötigt man ja auch noch ein Training Camp davor. Deswegen wird das relativ knapp. Also auf die Frage zurück, er hat Vertrag bei Edmonton, ist ausgeliehen nach München für den Magenta Sport Cup.
Okay, ich glaube, da gab es in den letzten Tagen ein bisschen Diskussion, wer jetzt der wirkliche Arbeitgeber von Dominik Kahun ist. Und das ist ja dieses Vertragsgeflecht mit der NHL, dass sie auch Spiele ausleihen können und das halt auch weltweit ausleihen können. Da kommt jetzt
Ja.
München halt zugute, dass sie Dominik Kahun jetzt für den Magenta Cup auflaufen lassen können.
Ja, gibt ja viele andere NHL-Spieler auch, wie Joe Thornton in der Schweiz, ne?
Genau.
Der auch spielt bei Davos, meine ich, ne?
Ja, genau.
Und ja, ist ja auch eine gute Geschichte für die Spieler selber, dass sie sich halt auch ja, fit halten. Und es spricht ja eigentlich auch für die Qualität der europäischen Ligen, dass die NHL-Spieler sagen, hey, ich gehe jetzt zurück in die oder ich gehe jetzt in die europäische Liga, um mich da fit zu halten. Klar, natürlich, Kahun hat natürlich in dem Bezug zu München, ist klar, aber trotzdem finde ich schon eine coole Sache.
Ja, und ich meine, Joe Thornton ist da, glaube ich, gebürtiger Schweizer. Oder irgendwie hat er Verwandtschaft in der Schweiz, ne, Roman? Weißt
Genau,
du da
also
mehr?
seine Frau kommt aus Davos
Na, dann
und
ist das ja auf der Hand.
deshalb, ja, genau, deshalb sind sie ja auch, glaube ich, im Sommertraining eigentlich immer in der Schweiz.
Ja, wie gesagt, für den Verein und Fans ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache, eine super Sache, wenn da auf einmal gestandene NHL-Spieler mit auflaufen können.
Ich erinnere ja noch an den Lockout 2012-13, meine ich, wo da ganz viele NHL-Spieler ja auch in der DL waren, in
Oh ja.
München, Stastny und Wheeler.
Ja.
In einer Reihe, meine ich, mit Martin Buchwieser damals.
Ja.
Das ist natürlich eine tolle Geschichte und da reden wir in München noch heute davon. Auch wenn man jetzt natürlich nicht, aber wenn man ins Stadion geht, gibt es auch so viele Trikots noch aus der Zeit mit Wheeler, Stastny. Einfach toll, einfach toll.
Das war crazy. Wir hoffen, wir konnten eure Frage beantworten. Und gehen dann direkt mal zur nächsten. Bei all den Umständen, haltet ihr eine WM in Weißrussland oder Lettland für möglich? Ich persönlich sage nein. Also da gibt es zwei Gründe. Also es gibt da die politischen Unruhen und da haben wir immer auch noch eine Pandemie, die da so ein bisschen in unser Tagewerk reinfuscht. Ja, die politischen Unruhen, das ist ja offensichtlich. Also der Wahlbetrug, die Menschen, die da auf offener Straße geprügelt werden, das ist ja offensichtlich. Also, und da eine WM stattfinden zu lassen, ist in meinen Augen unhaltbar. Wie soll man in dieser Pandemie eine WM finanzieren? Das kommt ja auch noch mit hinzu. Wenn man diese Bubble-Möglichkeit sieht, das ist ja auch nicht ganz ohne. Meine Lösung, was ich mir so für mich überlegt habe, dieses Jahr ist ja die WM in der Schweiz ausgefallen. Wenn man vielleicht die Teams in die Schweiz einladen könnte. Die Schweizer spielen ja auch schon seit einigen Wochen im Ligabetrieb. Das heißt, sie haben noch so ein bisschen Routine, ein bisschen Erfahrung. Und wenn überhaupt, wäre das vielleicht so eine Art, oder Wiedergutmachung, aber dass man vielleicht eine WM, wenn auch abgespeckt, wer weiß, dass man die vielleicht in der Schweiz stattfinden lassen kann. Ja, wie gesagt, es ist im Mai, wir haben jetzt schon November. Man müsste jetzt frühzeitig die Weichen stellen, wenn man das überhaupt irgendwie auf die Beine stellen kann. Aber meine Meinung dazu ist, unter gar keinen Umständen würde ich als IHF eine WM nach Weißrussland geben.
Ja, also ich kann da jetzt noch etwas ergänzend sagen zu ja, deiner Überlegung, eben die WM in die Schweiz kommen zu lassen quasi. Da hat eigentlich schon der Swiss Eishockey hat bereits kommuniziert, dass sie klar, natürlich bald mal eine Weltmeisterschaft ausführen möchten, aber auch im nächsten Jahr wird es keine in der Schweiz geben, weil sie halt, ja, weil man halt noch nicht weiß, wie es dann mit der Pandemie aussieht. Das haben sie eigentlich schon
Natürlich.
im Vorfeld quasi wie gesagt, dass sie sich nicht zur Verfügung stellen. Aber ja, man kann auch Meinungen natürlich immer wieder ändern. Also
Ja,
wer weiß.
das geht.
Ja, natürlich, die Situation in Weißrussland ist natürlich immer noch sehr angespannt. Ich glaube, ja, Lettland wollte sogar schon mal beim IIHF vorständig werden und fragen, ob man die WM nicht einfach nur in Riga austragen könnte. Wäre ja vielleicht auch noch eine Option. Zumal ja auch Dynamo Riga ja auch in der KHL nach wie vor spielt, klar, Minsk auch. Ja, da muss man natürlich dann auch sehen, ja, okay, die KHL spielt, aber trotz Protesten natürlich, ja, wie wird das gehandhabt, das werden wir wahrscheinlich dann in den nächsten Monaten mal oder vielleicht auch schon Wochen erfahren, ja.
So, alle guten Dinge sind drei. Unsere letzte Frage ist sehr interessant. Haben uns sehr darüber gefreut. Und die lautet: Welches war das schlimmste Eishockeyspiel, welches ihr besucht habt? Puh, ich habe so viel Scheiße gesehen, ich weiß gar nicht, was ich davon
Gab
denke.
einige, oder?
Okay, ja, also ich kann mich noch an ein Spiel sehr gut erinnern. Und zwar begab es sich in einem Februar im Jahre 2000, wirklich, Jahre 2000. DEL, Saison 99-2000, Moskitos Essen gegen die Revierlöwen Oberhausen. Wir schreiben den 35. Spieltag. Und alle, die uns gerade aus Essen zuhören, zucken gerade zusammen. Und alle, die aus Oberhausen zuhören, die jubeln bestimmt und machen gerade ihr fünftes Bier auf. Was ist passiert? Essen und Oberhausen waren immer im Tabellenkeller, seit Jahren. Also die 3 Jahre, die Moskitos da oben gespielt haben, wir waren immer unten dabei. Und wenn wir abgestiegen sind, haben wir uns wieder hochgeklagt. Das war einfach so, das war unser Ding. Aber an diesem Tag, ich glaube, es war ein Sonntag, begab es sich so, dass die Essener im zweiten Drittel 4 zu 0 geführt haben und dann dieses Kunststück fertig brachten, das Ding noch nach Penaltyschießen zu verlieren. Das war. Also beim 4 zu 1 habe ich ja noch nichts gedacht. Ja, okay, komm, lass dir mal einen Ehrentreffer machen, dann passt das schon. Und dann fiel das 4 zu 2. Und das 4 zu 3. Und dann kurz vor Schluss kam dann das 4 zu 4. Und dann, man steht einfach nur da und weiß einfach nicht, wie man das in Worte fassen soll, was da gerade unten auf dem Eis passiert ist. Ja, und dann, dass man im Penaltyschießen verliert, das ist halt so eine Sache. Das war ein Spiel, an der Dramaturgie eigentlich gar nicht in Worte zu fassen. Ja, so ein paar Namen kommen immer wieder ins Gedächtnis. Ein gewisser Peter Dreiseitel ist für Essen aufgelaufen. Vielleicht kennt man den Nachnamen jetzt irgendwo her. Ein gewisser Enrico Ciccone, das war der Hau drauf schlechthin. Ein Martin Sykra, der ist ja noch in Nürnberg, glaube ich, ganz bekannt. Oder ein Radek Todt im Tor. Es waren furchtbare Jahre in der DL, aber sie haben trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Aber das Spiel, das war so für mich. Ja, das Ding, ich glaube, auf meinem Sterbebett werde ich an dieses Spiel noch denken müssen. Ja, das war echt furchtbar. ich gebe jetzt mal ganz betroffen das Mikrofon weiter. Wer will weitermachen?
Roman, du hattest doch die Woche ein paar gute, oder? Wie war das im Vorgespräch? Nee.
Ja, also ich kann sonst schon weiterfahren.
Ja, dann mach du.
Okay. Ja, also ich habe natürlich jetzt diese Woche nicht schöne Spiele gesehen, aber ich sag mal so, man hat auch irgendwo immerhin etwas Positives gesehen, das Spiel, was ich nie vergessen werde, das gehört eigentlich zu den schlimmsten, weil es so emotional schlimm war, weil ich es heute nach 8 Jahren einfach immer noch weiß, wie es passiert ist. Es war irgendwie so am 17. April 2012, das 7. Playoff-Finalspiel in Bern zwischen dem SC Bern und den ZSC Lions. 55 Minuten lang war der SCB dominant. Die Zürcher hatten kaum Chancen. Es stand aber nach wie vor 1-1. So, und dann plötzlich, 5 Minuten vor dem Ende, treten die Zürcher ein bisschen auf. Und es geschah etwas, was wirklich, es war traurig. Also ich glaube, die 17.131 Fans waren damals im Stadion, bis auf die Zürcher Gruppe, haben wahrscheinlich dann alle wirklich getrauert, weil die Zürcher haben es zustande gebracht, 2,5 Sekunden vor der Verlängerung den Siegtreffer zu schießen und damit die Meisterschaft zu entscheiden. Und dann war auch noch, dabei war die Situation vor dem Tor noch sehr undurchsichtig, also es war ein Getümmel vor dem Tor. Man munkelt auch noch auf Torhüterbehinderung. Die Schiedsrichter haben dann wirklich sehr lange das Video konsultiert, haben dann aber doch auf Treffer entschieden und dann wurde es ruhig im Stadion. Das war ganz bitter. Ich war damals noch auf der Stehplatztribüne oben. Es fühlt sich an, als wäre es gerade gestern gewesen. Wobei gestern ein anderes schlechtes Spiel gewesen war, aber irgendwie das Gefühl, das wird man nicht los. Man denkt immer wieder an diesen Moment zurück. Klar, ein Jahr später konnte dann der SC Bern immerhin zu Hause doch noch den Titel holen. Aber irgendwie, es schmerzt immer noch so ein bisschen, auch wenn es 8 Jahre her ist. Es war nicht vom Spielerischen her das schlechteste Spiel. Da wüsste ich jetzt gerade nicht, welches ich nehmen sollte. Aber es ist einfach vom Gefühl nach der Niederlage das Schlimmste, was ich erlebt habe bisher.
Man muss sich ja auch festhalten, dass also ein schlimmstes Eishockeyspiel, es gibt ja zwei Ebenen. Also war es vom Ergebnis her schlimm oder war es von der Qualität her schlimm? So, wenn ich mir so ein Rumgestolper angucke und das Ding geht dann 0-1 nach Penaltyschießen aus, ne? Das ist immer so ein Indikator. Ne? Oder es ist halt vom Emotionalen her, vom Ergebnis her richtig mies gelaufen. Ne? Das muss man immer so ein bisschen berücksichtigen bei der Sache. Aber das war nicht wirklich schön, das stimmt.
Überhaupt nicht.
Ja. Helmut, bist du die ganzen Jahre verwöhnt gewesen mit Top-Eishockey?
Tatsächlich, wenn ich jetzt an wirklich schlimme Spiele denke, also es gab einige Sachen, die jetzt so nicht schön waren. Also es sind jetzt so heftige Niederlagen sind es zum Glück nicht gewesen, wo ich jetzt war. Aber da gab es, ich glaube, das war das zweite Spiel im Playoff-Finale gegen Mannheim, wo wir mit vielen Leuten nach Mannheim gefahren sind und ich glaube, nach 10 Sekunden das erste Tor fiel. Wo du halt erstmal jetzt richtig, richtig down bist in der Kurve, ja, sowas. Es war jetzt aber verglichen mit dem vom Roman jetzt nicht so schlimm, sage ich mal. Ja. Schlimm vielleicht einfach auch, oder schlimm, unangenehm, spannend. Vielleicht auch das Spiel 1, Playoff-Halbfinale gegen Augsburger Panther, wo wir 2-1 gewonnen haben in der zweiten Verlängerung, meine ich. 101. Minute Mark Vokes, das weiß ich noch. Das hat sich halt, irgendwann hat man halt gesagt, okay, jetzt soll irgendeiner das Tor schießen, weil es halt einfach richtig heftig war. Und die Serie ging ja dann so weiter, ne? Also mit diesen ewigen Overtimes und so. War an sich schön, aber auch irgendwie anstrengend. Schlimm, also das einzig schlimme Spiel, was ich jetzt so in Erinnerung hatte, da war ich allerdings nicht live im Stadion, ist auch jetzt gar nicht auf die EL gemünzt, sondern auf die NHL tatsächlich. Das waren Playoffs 2013, Toronto gegen Boston.
Ja.
Spiel 7. Ich kann diese Torhymne, dieses Horn von Boston,
ja.
wenn ich das in irgendeinem Spiel höre, egal, auch heute noch, es ist einfach so. Zu der Story, die es noch nicht kennen, es war Spiel 7 in Boston. Toronto-Boston ist ja immer schon Rivalität gewesen. Und Toronto war 4-1 vorne und hat in der Overtime 4-5 verloren. Das war vielleicht so an sich das schlimmste Spiel, wo du dir so gedacht hast, so ja, ich habe jetzt erstmal überhaupt keinen Bock mehr.
Ja, glaube ich.
Also, und wenn man da in der Halle gewesen ist, als Toronto-Fan, ich glaube, da bist du erstmal komplett. Also, wie war es das? Also, am Fernsehbildschirm war das ja schon. Also, wie gesagt, dieses Horn, wenn ich das heute noch höre, ist es schwierig.
Ja.
Es ist natürlich auch, also Boston kannst du halt nie abschreiben. Es ist halt einfach, ist ja heute noch so. Zum Teil die gleichen Akteure, wie Notera, Patrice Bergeron, ist es. Ja, also das ist so, von der DL her würde ich sagen, es sind so einzelne Spiele, wo du halt wirklich, also wo ich jetzt nicht durchgängig gesagt, ich habe eigentlich immer Spaß in der Halle. Wir sind ja immer zu mehr da, entweder mit meiner Frau, mit meiner Family, mit meinen Eltern, und da haben wir dann immer schon Spaß. Vielleicht eins noch, was mir noch einfällt, das war letzte Saison in Augsburg, da hatten wir Tickets hinter der Trainerbank und ich glaube, da haben wir 5-1 verloren oder so. Das war auch nicht so angenehm, aber ansonsten, DEL waren mehrere so kleine Sachen dabei, im Großen und Ganzen aber trotzdem immer Spaß gehabt. NHL war ja richtig. Das tut tatsächlich heute noch weh, ja.
Eieiei. Ja, da haben wir wieder Wunden aufgerissen bei uns dreien, wa?
Ja, ja, super.
Ja, toll, super.
Ich höre dieses Horn, das Boston-Horn, ich höre es gerade. Dankeschön. Aber naja.
Ja. Vielen Dank für diese tollen Fragen. Wir freuen uns immer darauf. Ihr könnt uns gerne weiterhin schreiben, wenn ihr Fragen habt. Der Magenta Cup, das war diese Woche das Thema unter Eishockey-Freunden und Eishockey-Fans. Und am Mittwoch ging es dann schon direkt los. Und zwar Bremerhaven gegen Krefeld. Was für ein Opener, will man fast sagen. Das ist ja, also das Evergreen, das ist ja ein Gassenhauer. Aber man muss sagen, auch wenn viele vorher gemunkelt haben, dass sie doch lieber Mannheim-München vorher gehabt hätten als Auftaktspiel, Bremen-Krefeld hat richtig Bock gemacht. Beide Teams waren richtig aktiv, die waren richtig hart dabei. Super Zweikämpfe, tolle Schüsse, tolle Pässe, super Laufwege. Das hat echt Spaß gemacht. Bremerhaven konnte sich dann 3-1 durchsetzen. Was da bei mir auch hängen geblieben ist bei dem Spiel, dass es vor dem Spiel eine Black Lives Matters Aktion gab, was ich irgendwie schon seit letzten Wochen kaum noch irgendwie sehe, sei es jetzt mal sportübergreifend ist. Fand ich auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ich weiß, ob es jetzt von der DEL kam oder von den Fishtown Bremerhaven.
Nee, war an sich ein guter Einstieg, so wie du es gesagt hast, ging hin und her. War gut.
Auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht. Einen Tag später sollte dann aber das Topspiel schlecht hinkommen. Mannheim gegen München, das ist ja wirklich ein Topspiel. Also da, egal ob der NHL-Spieler mitspielt oder nicht. Und einer, der das ganz genau beobachtet hat, ist natürlich der Helmut. Wie hast du denn die Partie gesehen?
Ganz ehrlich, also die ersten paar Minuten, ich fand es recht rege sogar. Liegt vielleicht daran, also ich habe zwar natürlich am Tag davor das vorgesehen, aber ich fand es am Anfang recht rege im Vergleich. Man hat aber ganz deutlich gesehen in den ersten 10 Minuten, wenn man die jetzt mal als Maßstab nimmt, München, dass sie schon eingespielt sind. Ich meine, München ist seit August im Training, hat ja, ich glaube, 10 Testspiele schon gehabt. Und da hat man richtig gesehen, dass die Abläufe stimmen. Bei Mannheim, die sind ganz, ganz schwer reingekommen, haben ja dann das erste Tor auch kassiert, sind ganz schwer reingekommen. Aber je länger das Spiel gedauert hat, ist Mannheim immer stärker geworden. Und am Ende befand man sich schon im dritten Drittel auf Augenhöhe. Und es war schon ein verdienter Sieg für München. Aber es hat jetzt nicht so danach ausgesehen, als ob die Mannheimer nur so kurz schon auf dem Eis waren. Also es war wirklich eine Top-Leistung von beiden Teams. Hat Spaß gemacht. Ich glaube auch für den neutralen Zuschauer war es ein schönes Spiel. Hm. Ja, es ist halt, kommen wir auch noch drauf, sehr komisch ohne die Zuschauer. Ich glaube, es ist auch so ein Punkt, die Heimmannschaft, die hat ja eigentlich diesen Heimvorteil so mit den Zuschauern im Rücken, das hast du jetzt nicht mehr. Das hat man in vielen Spielen jetzt auch schon gesehen. Berlin kommen wir ja gleich noch dazu. Das heutige Münchner Spiel.
Ja.
Es ist so.
Man darf aber nicht vergessen, dieser Magenta Cup vor dem Hintergrund, es ist ja ein sogenanntes Vorbereitungsturnier. Also wenn jetzt die Teams noch nicht ganz auf der Höhe sind, ich glaube, das ist völlig normal. Die DEL-Saison wird nach meiner Meinung nach dann wohl bald starten. Das werden wir dann am Donnerstag erfahren. Aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, es ist ein Vorbereitungsturnier.
So ist es. Da sind noch nicht alle Abläufe, das hat man ja bei den anderen Partien auch gesehen. Mhm. Die sind noch nicht perfekt, es werden Reihen ausprobiert, das ist noch alles nicht so hundertprozentig. Natürlich kann es auch noch nicht sein.
Ganz genau, ganz genau. Und viele Teams trainieren halt erst seit ein paar Wochen. Also das ist nicht so wie bei München, die seit August schon ihre Eiszeiten haben. Die anderen Teams, die haben jetzt vor ein paar Wochen angefangen. Das muss man auch ein bisschen zugute halten.
Genau.
Am Freitag gab es dann Berlin gegen Schwenningen. Berlin im alterwürdigen Wellblech-Palast. Ich wusste gar nicht, dass das Ding überhaupt noch steht. Das war ja echt ein super, super Ding. Genau. Berlin musste sich Schwenningen zu schlagen geben. Und das war irgendwie doch schon so ein bisschen das erste Ausrufezeichen. Schwenningen saustark unterwegs. Auch im Tor Joachim Eriksson hat 28 von 29 Schüssen gehalten. Das war schon eine super Vorstellung.
Ja, super, sehr überraschend. Ich weiß nicht, ob die Eisbären da ein bisschen, super überraschend, muss man schon sagen. Also haben wahrscheinlich die wenigsten damit gerechnet, dass Schwenningen in Berlin gewinnt und vor allem in der Höhe.
Am Samstag war dann die Partie Wolfsburg gegen Düsseldorf. Die Düsseldorfer stark dezimiert in Wolfsburg angereist, mussten sich damit 7-0 den Wolfsburgern geschlagen geben. Ja, das war, glaube ich, eine ganz klare Sache. Was dann noch für mich persönlich herauszuhalten ist, Mati Järvinen mit dem 3-0. Das war für mich ein Traumtor. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da war so ein Handgelenkschuss genau in den Winkel rein. Das war echt super. Da war auch nicht viel zu halten. Das war echt super.
Auch da wieder in der Höhe natürlich überraschend, wenn man es jetzt so liest. Aber die Düsseldorfer hatten, meine ich, ja auch viele DNL-Spieler dabei.
Mhm, genau.
Wo man jetzt natürlich nicht sagen kann, die haben jetzt keine Qualität oder so. Na, das ist überhaupt nicht so gemeint. Aber es ist halt so, ich glaube, sie hatten ab der dritten Reihe waren viele DNL-Spieler drin. Mhm. Und in der Höhe vielleicht ein bisschen zu hoch.
Ja, richtig, was du sagst. Noch zu erwähnen, kurz vor Schluss hat Fischbuch von Düsseldorf noch ein Penalty vergeben. Das war, glaube ich, 2 Minuten vor Schluss. Und somit hat Chad Picard seinen ersten Shutout bekommen am Samstag. Immerhin 0 gespielt. Das soll ja auch was heißen in diesen Zeiten. Genau. Und dann gab es heute noch ganz frisch die Partie München gegen Schwenningen. Da war der Helmut auch nah bei der Sache. Wie hast du denn die Partie gesehen? Schwenningen jetzt mit 2 Siegen in Folge. Wow.
Ja, der Sieg gegen Berlin war nicht überraschend. Also nach der Vorstellung heute. Mhm. Gut, man muss ja sagen, was hat Schwenningen gemacht? Sie sind kompakt hinten gestanden, haben gut gekontert, viele Chancen auch rausgespielt. Ein bisschen Glück auch gehabt beim 1-0, Münchner Daniel Fiesinger im Tor. Aus welchen Gründen auch immer hat er seinen Stick hinter seinem eigenen Tor liegen lassen in der Situation davor. Und hätte natürlich sein können, wenn er den Stick gehabt hätte, dass er den Schuss da dann zum 0-1 noch abgeblockt hätte. Aber insgesamt München total bemüht, wirklich viele, viele gute Aktionen. Aber was extrem aufgefallen ist, ist also im Gegensatz zu dem Spiel gegen Mannheim, war es jetzt für den neutralen Zuschauer, glaube ich, nicht sehr schön anzuschauen. Es waren sehr, sehr viele Fehlpässe dabei, auf Münchner Seite vor allem. Das war schon heftig. Also,
ich glaube, das 1-0 durch Schwenning, wo der Hager den Puck irgendwie ablegen wollte oder so.
Ja, in der Ecke. Ja. Das ist, Ja, es passiert, ne? Man merkt, die Abläufe sind da auch noch nicht so hundertprozentig drin. Also es ist es bei allen Mannschaften so. Ja, die Reihen wurden dann, meine ich, im dritten Drittel auch ein bisschen durchgewürfelt. Also da sieht man, da hat man schon viel experimentiert. Ja, also wie gesagt, es ist Schwenningen, die Prognose gebe ich trotzdem schon mal ab nach den zwei Spielen. Die sollten nicht Letzter werden nächstes Jahr. Oder im unteren, in die letzten zwei Plätze, glaube ich nicht. Also auch die Goalies, Zerveni war heute im Tor bei den Schwenningern. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auch super souverän.
Ja.
Hat da alles gehalten, was geht. Und ja, Schwenningen ist aus einer guten Defensive rausgekommen und ja, haben dann halt nicht mehr. Und dann viele Schüsse geblockt, sind viel dazwischen gekommen. Conny Abelshauser hat es auch im Nachgang gesagt, sinngemäß, dass man es einfach zu schön spielen wollte, dass halt der letzte Pass noch kommt. Und
Ja.
ja, wie sagt man so schön im Stadion, schießen, einfach schießen.
Ja.
Manchmal ist es tatsächlich im Eishockey sehr sinnvoll.
Das stimmt, das stimmt.
Ja, deswegen. Aber wie gesagt, man darf es natürlich nicht zu kritisch sehen. Es ist ein Vorbereitungsturnier, wie du schon gesagt hast. Es ist einfach viel ausprobieren und das sollte man auch nutzen, jetzt, bevor die DL hoffentlich starten kann. Deswegen, also alles mit einer Klammer zu sehen.
Ja.
Aber das sind schon mal die ersten Erkenntnisse so.
Genau. Und somit nehmen wir erfreulich zur Kenntnis, dass es jetzt 5 Tage in Folge DEL-Eishockey gab. Ein Gefühl, was wir schon sehr lange nicht mehr hatten. Wie gesagt, Fazit, es ist sehr gut, dass wir endlich mal wieder Eishockey zu sehen bekommen. Die Fans fehlen zwar, aber die Umstände sind halt nicht zu ändern. Also da bringt ja jetzt nichts, dass man jetzt irgendwie protestiert oder einen Stinkfinger zeigt oder so. Es ist einfach so, da müssen wir jetzt ganz einfach durch. So. Ich glaube, wir sollten froh sein, dass es wieder Eishockey gibt, auch hier in Deutschland, ne? Dass man nicht irgendwie in andere Länder ausweichen muss, nach in die KHL oder so. Man kann seine Teams hier sehen. Und was man auch nicht vergessen darf, bis jetzt war kein Test positiv. Es wird ja rund um die Spiele wird ja fleißig getestet, die Spieler. Für mich zeugt das schon von einem sehr guten Hygienekonzept. Es sei denn, es kommt im Nachhinein irgendwie was raus. Aber Stand jetzt habe ich nichts gelesen.
Habe ich auch nichts mitbekommen bisher, oder dass irgendwer gefehlt hat aufgrund dessen. Also, wir sind ja viel auch in der NHL unterwegs, schauen ja viel an. Da ist es ja auch so, dass jeden Tag gespielt wird. Ich weiß, dass das viele Fans nicht so positiv sehen. Ich sehe es auch jetzt vielleicht nicht so positiv, aber ich könnte mir vorstellen, dass so eine Art System auch in der DL irgendwann mal stattfinden wird. Dass man sagt, man hat halt jeden Tag Spiele. Man kann jeden Tag schauen. Die Tabelle ist dann natürlich entsprechend verzerrt, aber das ist so wie jetzt, dass du halt jeden Tag wirklich auch Spiele sehen kannst, dass so ein Modus vielleicht irgendwann mal zur Debatte steht.
Die Idee finde ich gar nicht mal so schlecht, weil du musst ja schon so ein bisschen nach dem Spielplan richten. Du hast ja dienstags manchmal Spiele, freitags oder sonntags. So, und du musst ja schon so ein bisschen danach richten. So, und wenn ich jetzt gerade am Mittwochabend Zeit habe, um Eishockey zu gucken, es kommt kein Eishockey, stehe ich da ein bisschen. Ja, deswegen finde ich diese Idee eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber du willst wieder sehr viele Traditionalisten dann auf deiner Fußmatte stehen haben und sagen, nee, ich will nur freitags und sonntags mein Eishockey sehen. Ja, das ist halt so. Aber ich finde die Idee super und jetzt die Woche, das war echt super. Du konntest jeden Abend Fernseher anmachen, hast immer Eishockey gehabt.
Ja, das Argument ist halt immer, dass die meisten Leute haben mal am Wochenende Zeit, um zu schauen.
Frag mal junge Familien.
Ja, natürlich. Ich rede jetzt auch vor allem von denjenigen Fans, die auch ins Stadion gehen. Und da ist es halt an der Mittwochabend, 19:30 Uhr. Man sieht ja zum Teil die Spiele, die da jetzt schon stattfinden. Mittwochs 19:30 Uhr oder 20 Uhr, Champions Hockey League war es ja auch so. Es sind, meine ich, ich habe jetzt keine Zahlen da, aber der Eindruck ist schon, dass da weniger Zuschauer in der Halle sind. Aber ich meine jetzt einfach so für die Telekom, dass das für die natürlich schon attraktiver wäre, jeden Tag quasi wirklich auch oder nahezu jeden Tag Eishockey zeigen zu können. Nein, ich glaube, am Samstag werden wir kein Eishockey erleben, weil das einfach
Nee.
mit der Fußball-Bundesliga bei uns
Genau.
einfach so ist. Aber ich könnte mir theoretisch so ein Montagabendspiel zum Beispiel vorstellen. Tatsächlich. Also ja. Im Eishockey. Also einfach nur mal so zur Diskussion gestellt.
Ja, ich finde das super. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch in der Schweiz, Roman? Gibt es da feste Zeiten am Wochenende? Oder wie ist das auch verteilt über die Woche?
Ja, also generell ist eigentlich immer Freitag und Samstag. Also wenn jetzt Freitag ein Heimspiel ist, dann ist meistens Samstag ein Auswärtsspiel. Dass das immer so abgewechselt wird. Zum Teil gibt es aber auch Spiele an Dienstagen oder auch an Sonntagen, aber da nachmittags. Wobei Sonntag eher weniger der Fall ist, weil sonntags ist bei uns dafür meistens Fußball. Anstatt bei euch Samstag, bei uns halt Sonntag. Deshalb findet auch Eishockey eigentlich immer Freitag und Samstagabend statt. Aber ich finde es sehr spannend, jetzt auch den Spielplan, den ihr jetzt habt für den Magenta Sport Cup. Vor allem, wenn man dann auch, ja, wenn man wirklich, wenn es jetzt wirklich so kommen sollte und die DEL sagt nächsten Donnerstag, ja, wir beginnen Mitte Dezember wirklich mit der Saison, dann musst du ja irgendwie die Spiele noch durchbringen bis
drei Spiele
April, Mai oder so. Weil, ja, die Frage ist dann auch, finden überhaupt Playoffs statt? Ist das sinnvoll, Playoffs stattfinden zu lassen, wenn sowieso keine Zuschauer zugelassen sind? Oder wird einfach nur, also in Anführungsstrichen, nur eine Qualifikation gespielt und der ist dann Meister? Das wissen wir ja alles noch nicht. Ich bin ja sehr gespannt, was da entschieden wird jetzt nächste Woche.
Ich glaube, an dem Modus, wir haben es ja schon mal ausgerechnet gehabt, 3 Spiele in einer Woche. Du kommst vorbei. Also man muss ja, es sind ja viele Sachen, die jetzt diskutiert werden, sicherlich. Es gibt ja sicherlich auch so eine Überlegung, dass man das Ganze in Gruppen aufteilt. Quasi wie so Conferences, so Divisions. Wenn man die DEL bezieht, dass aber die bayerischen Vereine so in einer sind oder irgendwie so, dass das halt einfach wörtlich abgestimmt ist. Dass du in der NHL sagt man Homestands, dass du halt mehrere Heimspiele hintereinander hast und dann auf einen Roadtrip gehst. Ich sage das jetzt auf Englisch, weil es, glaube ich, auf Deutsch gar keine so eine Übersetzung gibt, oder Frank.
Ja. Ja.
Solche Überlegungen, dass das mal zum Beispiel irgendwie, dass das Bremerhaven einfach mal durch Bayern tourt oder so. Ja, ein paar Tage. Dass du da die Spiele machst. Ich glaube, und da hast du dann halt auch das Ding, dass du sagst, du musst halt mehrere pro Woche 3 Spiele irgendwie hinkriegen. Und da hast du dann sicherlich auch, also könnte ich mir vorstellen, mal Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, so wie es auch jetzt schon ist, aber das halt vermehrt. Ich glaube, da passt kein Weg dran vorbei.
Ja, ich glaube aber nicht, dass du, wenn du Mitte Dezember anfängst, dass du 52 Spieltage durchprügeln kannst. Das wird eng.
Auch die Teams drauf, ne? Wie viele dabei sind.
Natürlich, aber man hat jetzt gute Neuigkeiten gehört, so mit unter der Woche. Nürnberg wird ja wohl mitmachen. Ich glaube, in Düsseldorf auch ohne Zuschauer. Und in Köln war man sich wohl auch ziemlich sicher, dass man wohl die Saison mitmachen kann, auch ohne Zuschauer.
Ja, wenn der Lukas Podolski da jetzt spielt, glaube ich, da gibt es ja diese Challenge, ne? Habt ihr das mitbekommen? Lukas Podolski hat gemeint, wenn diese 100, wie viel waren es, 100.000? Nee, die Tickets entsprechend verkauft werden, wird er Spieler der Kölner Haie.
Okay, und das heißt, wenn wir 150 verkaufen, dann nicht, oder?
Ich stelle mir das ganz cool vor, irgendwie.
Ja. Ich meine, es ist natürlich super, dass so einer wie Lukas Podolski mit seiner Reichweite, dass er dann sich doch auch dem Kölner Eishockey so ein bisschen verbunden fühlt. Ne?
Ja, definitiv super.
Ne? Ja. Deswegen, auf jeden Fall ein super Denkanstoß, glaube ich, mit den Spieltagen. Wie gesagt, wenn du eh keine Zuschauer hast, es wird kein Bremerhavener nach München fahren, einen Mittwochabend. Ne? Also das ist ja auch immer so ein Punkt, wo dann viele Fans sagen, ja, an einem Donnerstag fahre ich nicht von Berlin ins Sauerland oder so, um das Auswärtsspiel zu sehen. So, dieses Jahr hast du halt keine Zuschauer. Naja, hast du da so ein bisschen die freie Hand. Ne?
Die Diskussion muss es geben, dass man, wie gesagt, solche Gruppenspiele quasi macht. Das, wie gesagt, es kommt immer auf den Modus drauf an, ob man das jetzt wie diesen Süd und Nord macht oder so.
Ja.
Na, das muss man mal sehen. Aber wir müssen in der speziellen Situation, in der wir jetzt alle sind, wirklich auch kreativ sein und auch sagen, okay, wenn wir Montag spielen, dann Donnerstag, dann wieder Montag, dann ist es halt so.
Ja.
Und ja, Also nur mal so als Denkanstoß, wie gesagt, dass es auch anders sein kann. Und wie du sagst, es sind keine Zuschauer in den Stadien.
Ja.
Wir können es daheim anschauen. Von dem her,
Ja.
so wie es jetzt ist mit dem Magenta Cup, ich finde es super angenehm, wie gesagt, da jeden Tag Spiele zu sehen. Ich denke, so wird es auch weiterhin oder ähnlich wird es auch dann in der DL laufen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und ob ich mir jetzt Wolfsburg-Düsseldorf angucke oder München-Schwenningen, mir persönlich als Eishockey-Fan ist mir das relativ schnupp, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird jedes Mal Eishockey geboten, ne? Und da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, nee, die Schwenninger will ich auf gar keinen Fall sehen, weil ich die hasse wie die Pest. Nein, das ist auch Quatsch, das ist so Blödsinn.
Man ist ja mittlerweile sehr dankbar.
Ja, natürlich
Auch
doch,
sowas. Es
sicher.
ist ja auch bei Magenta ist ja jetzt auch die DL2 dabei. Ich glaube, ein Topspiel am Wochenende, ein oder zwei, ich glaube eins, übertragen die jetzt auch. Finde ich auch eine super Geschichte, dass man da mal reinschauen kann. Macht auch Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also halten wir fest, es tut sich einiges im deutschen Eishockey. Man muss kreativ sein, aber man muss auch flexibel sein. Ich glaube, das
Ja,
wird so
definitiv.
die Marschroute sein für die nächsten Wochen. Und wie gesagt, am 19.11., nächste Woche Donnerstag oder diese Woche Donnerstag, gibt es dann die berühmte PK der DEL und wir sind, glaube ich, alle gespannt darauf.
Diese Woche ist übrigens noch eine Meldung, dass der Ex-Fribourg-Stürmer Greg Maldin ist US-Amerikaner und spielte für 5 Jahre in Fribourg, bis er dann nach Deutschland zu Ingolstadt wechselte für ein Jahr. Der ist der erste Schwarze, der jetzt als Assistentcoach im amerikanischen Hockeyverband tätig wird. Das wollten wir als Meldung hier niemandem vorenthalten.
Finde ich super. Was ich auch noch festhalten wollte, ist mal ganz davon abgesehen, die ganzen Spiele, die wir jetzt gesehen haben, DL-mäßig, ne? Ich finde, wir haben dieses Jahr echt tolle Trikots. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also das Wolfsburger Ding, das ist ein No-Brainer. Ich finde das so geil, das Ding. Dieses Schwarze und dieses Orangene. Dann gab es am Mittwoch noch Bremerhaven, die haben ja dieses rote Heimtrikot. Das fand ich auch echt saugeil. Also mir gefallen dieses Jahr die Trikots echt super.
Ja, generell diese Neon-Trikots, also auch das Wolfsburger fand ich total cool. Also.
Ja. Und ich meine, das Auswärts-Schwenninger, das ist mehr so eine weiße Werbebande, aber ich fand
Ja.
das echt cool dieses Jahr. Also, das wäre echt eine Schande, wenn es dieses Jahr keine DL-Saison geben würde. Jetzt mal so gesehen.
Ja.
Gut, dann machen wir jetzt hier, glaube ich, mal Feierabend. Es ist schon sehr spät geworden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Stay safe und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tschüss.